So, zum nächsten Puzzleteil. Wenn wir jetzt zu diesem kommen, dann dieses zweite Puzzleteil, hier geht es um den Menschen als sein Lebewesen. Der Mensch ist erstmal ein Erdwesen, ein Erdling. Ich finde den Namen cool eigentlich, so Erdling. Aber er ist genauso ein Lebewesen und mit dem Leben ist seine Bedürftigkeit verbunden. Oder, und jetzt wird es spannend, jetzt geht es um die Seele. Was ist mit der Seele? Was ist die Seele? Und das hat jetzt mit dem zu tun. Wo gehen wir jetzt zuerst hin? 1. Mose wieder. Wir gehen wieder zurück und blättern immer wieder ein bisschen weiter nach vorne. Und in dieser Ziehharmonika lernen wir mehr und mehr, wer wir sind in Gottes Augen, was er eigentlich Herrliches, also was bedeutet, wie wunderbar hast du uns gemacht? So, der Psalm 139. Also wieder 1. Mose, Kapitel 2 und Vers 7 wieder. Den ersten Teil haben wir angeschaut. Da bildete Gott der Herr den Menschen aus dem Staub des Erdbodens. So, das war Adama. Und jetzt, dass diese Materie leben kann, passiert Folgendes. Und er hauchte in seine Nase den Atem des Lebens oder den Ruach Gottes, ja, den Atem des Lebens. Und so wurde der Mensch eine lebende Seele, oder wie heißt es bei dir? Ein lebendiger Mensch. Interessant. Und jetzt möchte ich mir das nochmal anschauen, was das bedeutet. Und auch da nicht so schnell, es entgeht einem vieles. Denn ich meine, dass in der griechischen philosophischen Sichtweise oder in dieser Dreiteilung des Menschen, der Mensch eine Seele hat. Aber das Hebräische sagt, der Mensch ist eine Seele. Schaut mal mit mir noch genau hin. Und er hauchte in seine Nase Atem des Lebens und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und hier steht nicht, und er bekam eine lebendige Seele. Er wurde eine lebendige Seele. Seid ihr mit mir, wenn ich sage, das ist ein Unterschied, ob man eine bekommt oder eine isst? Also, das eine ist, da liegt ein Klumpen Erde und dann kommt so... Und dann steht er auf. Und dann, wenn er stirbt, dann verlässt diese Seele wieder den Menschen und der Körper, so in dem Sinne von Handschuh und Hand, richtig? Das ist klassisch und ich denke, das, was aber hier steht, das ist es nicht. Gott haucht diese Materie an und jetzt, da liegt eben dieses Klumpen Erde und auf einmal beginnt dieses Klumpen Erde zu leben. Und jetzt, dieses Leben heißt Nefesh. Dieses Leben, das lebt, heißt Seele. Das bedeutet Folgendes. Die Materie wird lebendig, heißt eigentlich Nefesh, heißt eigentlich Seele. Was das bedeutet, wir werden uns im Einzelnen gleich anschauen, vom Hebräischen uns das erarbeiten. Wir werden diesen Parallelismen anschauen oder diese Synthese mal verwenden. Aber nochmal, wenn ihr euch das vermerken wollt oder merkt, er hat nicht eine, er ist eine Seele. Und ich halte das für einen wesentlichen Unterschied. Das hebräische Wort für Seele, das ist Nefesh. Die griechische Übersetzung von Nefesh ist Psyche. Und die deutsche Übersetzung von Psyche ist Seele. Aber wisst ihr, dass nach meiner Information, ich bin mir zu 95% sicher, ist das ein Wort, das Luther erfunden hat. Vorher gab es das Wort Seele gar nicht. So, Luther hat das Griechische und dann hatte Nefesh im Hebräischen und eine Psyche im Griechischen und im Deutschen gab es keine Entsprechung dafür. Und er musste ein Wort erfinden, um dieses auszudrücken. Das ist das Wort, deutsche Wort Seele, das wir kennen. Dieses Wort aber, das hebräische Wort und das griechische Wort, aber vor allem das hebräische, hat einen umfangreichen Gebrauch. Wir finden es so oft in der Bibel. Und jetzt, ich fange erstmal so an. Wisst ihr, dass das, was den Menschen vom Tieren unterscheidet, ist nicht seine Seele? Wisst ihr, dass alle Tiere eigentlich, die Gott geschaffen hat, auch eine lebendige Seele sind? Schaut mal mit mir Kapitel 1, Vers 20. Habt ihr das? Und Gott sprach, es soll das Wasser vom Gewimmel lebender Wesen. Und wer hat dann in dem Fall eine Elberfelder? Der hat eine Fußnote. Und der Fußnote steht? Oder Seelen. Nämlich das ist das gleiche Wort, nämlich Nefesh. Gott schuf alle lebendigen Wesen im Wasser. Wisst ihr? Und sie wurden zu was? Zu lebenden Seelen. Also das kann nicht, das ist das gleiche hebräische Wort, das hier wir finden in 2. Mose, Kapitel 2, Vers 7. Das kann also nicht der große Unterschied zwischen Menschen und Tieren sein. Oder gibt es halt doch eine Tierseele, wie wir es heute Morgen von der griechischen Philosophie hatten. Es gibt eine Vernunftseele und eine Tierseele. Ah, das steht Tierseele. Nein, ich möchte euch gleich zeigen, was das bedeutet. Aber erstmal Vers 21 genau das Gleiche, schaut mal. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und alle sich regenden, lebenden Seelen oder Wesen. Oder, wenn man dann weite Übertragung hat, was steht dann da? Lebenden Tiere. Ja, aber da geht so viel verloren, wenn man das dann nicht beachtet. Das Gleiche findet ihr in Kapitel 1, Vers 25. Wir lasen diesen Text schon, dass Gott die Tiere nach ihrer Art geschaffen hat, nach ihrer eigenen Art. Und dann heißt es, und Gott sprach, die Erde bringe lebende Wesen, wiederum Seelen. Seht ihr das? Also, ich formuliere es vorsichtig, wie ein Lehrer es formuliert, einer meiner Lehrer formuliert hat. Dass wir sehr nah beim Tieren sind. Erstmal, der erste Mensch ist sehr nah beim Tier angesiedelt. Er ist kein Tier. Er ist nicht aus dem Affen entstanden. Aber ist sehr nah in Bezug auf Seele. Das ist noch nicht die Qualifikation oder der Unterschied zwischen, wow, die Krönung der Schöpfung ist der Mensch, weil er jetzt eine lebendige Seele geworden ist. Nein. Was bedeutet also Seele? Was ist dieser Begriff? Erstmal bedeutet lebendes Wesen, können wir übersetzen. Und somit, allein wenn wir das schon so gebrauchen, dann bedeutet das, das teilt den Menschen eben nicht dann auf, sondern das sagt, das verbindet nämlich, dass die Materie dann lebendig wird. Das fasst was zusammen. Dieses Phosphor und Wasser, ich glaube viel Wasser, gell? Viel Wasser. Zu wie viel Prozent bestehen wir aus Wasser?
90.
Gell? Gewaltig, also manchmal fühle ich mich so. Aber, oder schwangere Frauen, die haben viel Wasser in den Füßen, gell? So. Entschuldigung. Der Mensch ist in der Einheit, wird das beschrieben, als ein lebendes Wesen. Die tote Materie lebt. Und das hat er allein dem Lebensodem Gottes zu verdanken. Das, was ich versucht habe, heute hier gleich zu erklären, das hängt jetzt damit. Dass Erde lebt, heißt Nefesh. Ich zeige euch das jetzt im Folgenden. Schlag mir mit mir Psalm 107 auf. Psalm 107, 5, Vers 5. Und dann auch Vers 9. Ich hoffe, dass ich schreibe immer die ab, aber beim Tippen ab und zu vertippe ich mich und dann ab und zu kommt vor, ich tippe was hin und dann gucke ich, das steht ja gar nicht da, das ist einfach Tippfehler, ich hoffe, dass es jetzt passt. Bevor wir das lesen, möchte ich euch kurz meine These sagen und dann die von den Bibelstellen belegen. Nefesh bedeutet dementsprechend der bedürftige Mensch. Der Bedürftige, das bedeutet, der Mensch, der eigentlich nur Materie ist, von der Erde ist darauf angewiesen, dass Gott ihm am Leben erhält, sodass er lebt. Das heißt, er ist darauf angewiesen, dass Gott ihm Nahrung gibt. Er ist darauf angewiesen, dass Gott ihm Atem gibt. Er ist darauf angewiesen, dass Gott ihm so am Leben dadurch eben erhält. Das hat was ganz im Wesentlichen hat das was mit Nefesh, mit dem Leben nämlich zu tun, ein Lebewesen. Das heißt, das Bild ist folgendes. Wenn der Mensch keinen Sauerstoff bekommt, erstickt er. Wenn der Mensch keine Luft bekommt, erstickt er, stirbt er. Wenn der Mensch keine Nahrung bekommt, dann stirbt er. Wenn der Mensch kein Wasser trinkt, dann stirbt er. Das ist das Bild. Und wenn er das nicht bekommt, dann war es das. Da kann er leben wollen, wie viel er will. Er kann einen Lebenswillen haben, wie viel er will. Wenn er das nicht bekommt, war es das. Er stirbt und kehrt wieder zurück. Das ist der Gedanke. Das heißt, wenn Gott ihn nicht am Leben erhält, und dann stirbt er. Und der Nefesh äußert diese Bedürftigkeit. Das zeigt einfach diese Abhängigkeit und die Bedürftigkeit des Menschen nach Leben, nach Lebenshunger. Dieses Bild wird folgendes ausgedrückt. Schaut mal, Psalm 107, Vers 5, lesen wir mal. Hungrig waren sie und durstig, es verschmachtete in ihnen ihre Seele. Seht ihr das? Da steht nämlich Nefesh. Schaut mal. Deswegen habe ich vorher euch ein bisschen in diesen Parallelismus oder synthetisch hineingenommen. Schaut mal. Was steht in der ersten Zeile? Sie waren was? Hungrig und durstig. Das bedeutet, wenn niemand zu essen gibt, sterben sie. Wenn niemand zu trinken gibt, sterben sie. Und das bedeutet was in der zweiten Zeile? Das bedeutet, die Seele schmachtet. Hunger und Durst hat was mit der Seele zu tun. Das ist Nefesh. Die Materie braucht Nahrung, die Materie braucht Wasser. Das ist Nefesh. Darum, wenn jemand hungrig ist, der ist bedürftig. Wenn jemand durstig ist, der ist bedürftig. Die Seele ist bedürftig. Geht mit mir weiter. In anderen Übersetzungen findet ihr das Gleiche. Vielleicht findet ihr das sogar hier. 4. Mose, Kapitel 11. Vielleicht ist wird es dann noch deutlicher. Ich habe es mir auf jeden Fall notiert. 4. Mose, Kapitel 11. Seid ihr noch bei mir? Habe ich euch schon abgehängt irgendwie? Ha? Oder schon lange abgehängt? Hey, komm ich wieder zurück. Oder ist es schon genug? Wollt ihr erst das jetzt verkraften? Ja, dann können wir auch Schluss machen. So. 4. Mose 11, Vers 5 bis 6. Kann jemand das lesen?
Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, an die Gurken und an die Melonen und an den Lauch und an die Zwiebeln und an den Knoblauch. Und nun ist uns der Kehle vertrocknet. Gar nichts ist da, nur auf das Manna sehen uns
Augen. Okay, und jetzt haben wir wieder eine Fußnote, gell? In der Elberfelder. Und da steht bei Kehle Fußnote. Und das ist sogar. Da steht nämlich das gleiche Wort, nämlich Nefesh. Das heißt, ich will das so aus, das Hebräische verwendet das Wort Nefesh in verschiedenen Zusammenhängen mit verschiedenen Bildern. Die beschreibt nämlich Kehle, die beschreibt, das Wort Nefesh kann genau Hals bedeuten, also Gurgel, hier, unser äußerer Hals kann es bedeuten. Es kann Rachen bedeuten, das heißt, das Innere des Halses bedeuten. Es kann das heißt, das hier ist der Ort der Nahrungsaufnahme und da atmen wir Luft hinein in unsere Lungen, da trinken wir Wasser, der Hals. Und wenn das heißt, wenn jemand an die Gurgel geht, dann heißt es, er will einem das Leben nehmen. Wenn jemand das Messer an den Hals legt, dann heißt es, er will einen töten, das Leben nehmen. Weil wenn man das durchschneidet, dann stirbt man, da kann man nicht mehr atmen und so weiter. Gell? Der Hals, der Rachen, ist ein Bild, das ist ein Bild für die Nefesh, für die Seele. Es ist das Folgendes, wie ein Küken. Das sperrt seinen Rachen auf und wenn die Mama nicht daherfliegt und ein paar Würmer hochwirkt und in den Rachen der Küken hineinkotzt, also sie füttert, so. Für sie ist es lecker, so. dann sterben die, oder? Das ist das Bild. Seele bedeutet ein aufgerissener Rachen, ein offener Mund und sagen, Papi, bitte gib. Bitte füll, bring mir einen Wurm. In dem Fall bring mir Wasser, bring mir Essen. Und wenn es heißt, man hat kein Essen, man hat kein Trinken, dann heißt es, die Seele geht aus, die verschmachtet. Ich verdurste, ich komme um, ich sterbe, heißt das. Seele bedeutet am Leben erhalten. Seele wegnehmen bedeutet was? Töten, sterben. Und er hat seine Seele in den Tod gegeben. Ja, so, hier habt ihr meine Seele in den Tod. Hä? Nein, es bedeutet, er hat sein Leben hingegeben. Oder Seele bedeutet genauso Atem. Ruach, dass Gott einblies. Und dann auf einmal der Mensch, woran merkt man, dass ein Mensch lebt? Ja, atmet. Und somit kann dieser Atem genau das gleiche Wort, nämlich Nefesh, bedeuten. Wisst ihr, warum das so wichtig ist? Das zeigen wir, das zeige ich euch ganz kurz. Geht mal mit mir in 1. Mose 35. 1. Mose 35. Ich glaube, ab Vers 18 wird das uns berichtet. Ja. Kann jemand ab Vers 17 und 18 lesen?
Sagte die Hebamme zu ihr, fürchte dich nicht, denn auch der wird dir ein Sohn. Und es geschah, als ihre Seele ausging, denn sie musste sterben, da gab sie ihm den Namen Benoni. Sein Vater aber nannte ihn Benjamin. Mhm.
So, wir haben den Rahels tot und sie kriegt das letzte Kind. Ja? Benjamin kommt zur Welt. Und dann so beim Kinder, was sie jetzt gerade kriegt, stirbt sie. Und während dem Sterbeprozess merkt sie, oh, meine Seele verlässt mich hier gerade. So auf dem halben Weg sagt sie, oh, ich muss noch schnell einen Namen geben. Und dann gibt sie noch Namen und dann die Seele, dann geht sie die Seele raus. Nein, das ist nicht das, was der Text sagt. Aber die Seele verlässt sie. Was bedeutet das? Das heißt, denn als sie gebar und sie merken, sie stirbt. Woran merkt man das? Was verließ sie? Ihr Atem. Sie hörte auf zu atmen. Sie atmete schwer. Und das Gleiche findet ihr in der Apostelgeschichte zum Beispiel. Als dann, ich glaube, war das bei dem jungen Mann, der vom Fenster runterfiel beim Paulus, als er predigte. Und er hat eine lange Predigt gehalten, dann fiel der runter und dann geht er hin und alle legt er über ihn drauf und wisst ihr, was er sagt? Hört auf zu weinen, denn seine Seele ist noch in ihm. Er hat voll den Röntgenblick gehabt. Er hat voll gesehen, da ist noch voll die Seele drin. Hey, das ist noch gut. Nein, er hat nicht die Seele gesehen, sondern woher wusste er, dass noch seine Seele in ihm ist? Er atmet noch. Denn Seele steht für und dann für Atem. Oder er lebt noch. Das ist, was der Text sagt. Aber warum? Dann sagt Seele, gell? Warum Seele? Nur als Beispiel. Oder ich möchte euch einen Weg gehen. Also, wir beginnen bei der Kehle, das heißt Nahrungsaufnahme, Bedürftigkeit zu bekommen. Das Nahrungsaufnahme, die Kehle, das hat was mit dem Hals auch damit zu tun, das ist verbunden. Daraus entsteht dieses Begehren nach Luft, nach Nahrung, Schnauben nach Luft, Schnauben nach dem Leben, heißt das so. Genauso so wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, richtig? Das ist das Bild. So wie ein Hirsch trinken will nach frischem Wasser. So ein Begehren und Verlangen habe ich nach Gott. Denn Hirsch verdurstet, ich sterbe, wenn ich Gott nicht habe. Das ist das Bild, das damit deutlich wird. Und somit führt das uns von diesem Begehren, also das Bedürftigkeit, dieses Begehren des Menschen mit allen seinen Bedürfnissen, Begierden können wir auch so sagen, also dass all seine Bedürftigkeit nach Leben, dass die gestillt werden. Und wir haben viele Bedürfnisse. die wir brauchen, um Mensch zu sein, um zu leben. Beginnend eben, wie gesagt, bei der Nahrung, bei der Atmung, beim Trinken, bei der Liebe, bei der Körperlichkeit, bei der Sexualität, bei all diesen Dingen. Das ist Leben. Und wir sind, wenn Gott uns diese Dinge nicht stellt, wenn Gott sie nicht stellt, dann sterben wir. Wenn wir meinen, sie stellen zu müssen, dann töten wir uns. Nefesh bedeutet, ich bin auf Gott angewiesen, dass er mir diese Dinge gibt. Und somit kann auch Nefesh, wisst ihr, im weitesten Sinne als Leben selbst bezeichnet werden. Es ist Leben. Ich habe Haufen Bibelstellen, aber wie gesagt, weil mir die Zeit vor meinen Augen steht, ich habe euch die Stellen, die könnt ihr alle mal nachlesen und das darin finden. Und jetzt kommt zum etwas Interessanten. Im gleichen Zusammenhang, wisst ihr, was noch mit Nefesh bezeichnet wird? Blut. Das schlag mal mit mir auf. 1. Mose 12, 23. Ich denke, das wird jetzt interessant. Das hat auch was mit der Frage Blutwurst, ob man sie essen darf oder nicht. Also, was ich niemandem empfehlen würde, voll eklig. Das ist eine eklige Angelegenheit. Ich weiß nicht, wie man das... Ja, aber Entschuldigung, ja genau, eigentlich lecker. Ich weiß, was es ist. Dann schmeckt es, ja? Ja. Egal, das ist jetzt nicht das Thema. Der Punkt ist jetzt, schaut mal erst, 1. Mose 12, 23 zuerst, das haben wir nach der Sintflut, diese Begebenheit. 12, 23. 1. Mose 12, 23.
Der Vers fehlt bei mir.
Ja? Sieht, dann habe ich mich voll vertippt, gell? Okay. Geht das gehen? Hä, wieso hab ich das? Nee, es geht ja gar nicht. Dann gehen wir in 3. Mose 17, Vers 11. Und da ist schon sowas passiert, merkt ihr? 3. Mose 17, Vers 11. Ich hoffe, dass das passt. Ja, sehr gut. Sehr gut. Komm, das nehmen wir, das ist gut. Wir steigen ab Vers 10 schon hinein. Und jedermann aus dem Haus Israel, von den Fremden, die in ihrer Mitte als Fremde wohnen, der irgendwelches Blut ist, gegen die Seele oder gegen die Nefesh, die das Blut ist, werde ich mein Angesicht richten und sie aus der Mitte ihres Volkes ausrotten. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut. Und das ist der Grund, warum die Zeugen Jehovas keine Bluttransfusion machen. Weil sie das wirklich so verstehen, dass die Seele des Menschen, weil sie als etwas Immaterielles, als etwas Geistliches in diesem Sinne verstehen, die sagen, und die, das sitzt das, der Seele steht hier, die ist im Blut. Also wenn ich etwas im Blut von einem anderen annehme, dann nehme ich seine Seele an. Ich will aber nicht seine Seele haben. Vor allem, wenn man noch Verständnis hat, dass die Seele die gefallene Natur ist. Und dann kriege ich noch seine ganzen Begierden noch zusätzlich zu meinen. Meine reichen ja mir schon. Die decken sich wahrscheinlich dann. Bitte? Die decken sich wahrscheinlich. Ja, im besten Falle, ja. Sonst wird es noch schlimmer. Ja. Okay, wahrscheinlich, was ich gemeint habe. Aber ich denke, das reicht uns auch. Schaut mal Vers 11. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut und ich selbst habe es euch auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele in ihm. So, jetzt können wir das als ein mystisches Verständnis das ansehen, nämlich dass die Seele buchstäblich im Blut ist und wenn Blut geopfert wird, dann eine Seele geopfert wird, das Leben geopfert wird. Oder wir verstehen das in dem Sinne wie Rachen, wie Hals, wie Atmung, wie all diese Dinge. Das bedeutet, Blut, ohne Blut kann der Mensch nicht leben. Denn Blut transportiert nämlich Sauerstoff, rote Blutkörperchen und all diese Dinge. Ich bin kein Arzt, seid ihr da fit? Aber so viel wissen wir. Das heißt, geht Blut aus, stirbt der Mensch. Geht Atmung aus, stirbt der Mensch. Geht Nahrung aus, stirbt der Mensch. Geht Wasser aus, stirbt der Mensch. Das Gleiche verhält sich mit dem Blut. Die Seele ist nicht im Blut. Das heißt, die Seele ist im Leben, ist im Blut. Denn wo kein Blut ist, da ist kein Leben. Und darum, Gott hat das so gemacht, dass Wer Blut vergießt, der nimmt jemand das Leben. Und das Blut schreit, das Blut Abels schreit aus der Erde. Gott, räche mich, so eine Blutlache. Absolut nicht, oder? Aber wie verstehen wir das? Na ja, keine Ahnung, verstehen wir, machen uns keine Gedanken. Aber es gibt kein unnötiges Wort, das in der Bibel steht. Das heißt, das Leben schreit danach. Das ist das Leben, das wir von den Märtyrern in Offenbarung 6, von dem Thron, von dem Altar sehen, wo die sagen, wann willst du mich rächen? So, das ist das Leben. Das Leben ist nicht im Blut, also die Seele ist nicht im Blut. Blut ist das Leben. Der Mensch braucht Blut, um zu leben. Das heißt, Blut ist ein Bild für Leben. Und wenn Jesus sagt, das ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen ist für viele, dann sagt er, mein Leben, ich gebe euch mein Leben, mein Blut wird vergossen, mein Leben wird ausgeschüttet. Versteht ihr das Bild? Das heißt, das Leben Jesu reinigt uns, wenn wir sagen, das Blut Jesu reinigt uns. Dann müssen wir Blut nehmen. Das macht keinen Sinn, weil das macht doch alles schmutzig. Ja, wie kann das Blut Jesu uns reinigen? Na, das bedeutet sein Leben, sein sündloses Leben, das er gelebt hat und für uns gelebt und dieses Leben, das er für uns gegeben hat, gestorben, das reinigt uns von all unserer Schuld. Und das Blut ist ein Bild für sein Leben. Macht das Sinn? Nämlich ist gar nicht so kompliziert, gar nicht so mystisch. Und wenn man das begreift, dann machen viele Stellen auf einmal Sinn. Das ist für mich, auf einmal machen Puzzleteile, dann, das liebe ich dann, wenn ich auf einmal klick, das macht und denkt, ja, das passt. Und das ist nicht so, oh, keine Bluttransfusion und was weiß ich, was man alles hineinlegt. Und das ergibt sich an. Und das alles, all diese Begriffe, die beschreiben alles die Nefesh. Das beschreibt alles unsere Bedürftigkeit. Und nochmal zurückkehren, ich habe euch vorhin bei dem Schema Israel gesagt, ich komme nochmal zurück. Liebe deinen Gott von deinem ganzen Herzen, von deinem ganzen. Ja, wie liebt man Gott von der Seele? Ja, irgendwie. Wir lesen das, wir glauben das, wir binden Striemen um die Hand und machen die Quaste und sagen, ja, wir lieben Gott von der Seele, mit der ganzen Seele. Ha? Was bedeutet das? Gott zu lieben, nämlich mit deiner ganzen Bedürftigkeit, auf ihn angewiesen zu sein. Gott, wenn du sie mir nicht stillst, sterbe ich. In der Abhängigkeit zu Gott leben heißt, mit meiner ganzen Nefesh, mit meinem ganzen Leben ihn zu lieben. Macht das Sinn? Der Mensch ist ein Lebewesen, ein bedürftiges Wesen. Er ist Nefesh, eben Psyche bzw. Seele bezeichnet. Das bedeutet, er ist lebendig. Und jetzt ein, zwei Gedanken noch kurz dazu. Und dann lese ich euch noch kurz einen Kommentar aus Hans-Walter Wolf, sodass ihr auch einen Geschmack bekommt, wie er das schreibt. So von der Kehle und über diesen Weg, den ich jetzt so ein bisschen mit euch gegangen bin, kann auch nämlich Leben bedeuten und Leben synonym für Personen stehen, für Menschen. Deswegen dann die Übersetzung, er wurde ein lebendiger Mensch. Das ist ein sehr langer Weg bis zu dieser Bezeichnung. Aber das bedeutet nicht einfach, er wurde ein Mensch, so in dem Sinne, also, oder anders, das, was dahinter steht, hinter dem Mensch, steckt nämlich all seine Bedürftigkeit. Und deswegen kann die Bibel an mehreren Stellen sagen, zum Beispiel, ihr kennt diese Stelle, wo es heißt, und Jakob, als Jakob nach Ägypten zog, dann heißt es, wie viele Seelen gingen nach Ägypten? 70. Wie war das? So 70 Seelen schwebten dann nach Ägypten. Die Körper waren dann da, aber die Seelen gingen hin. Und dann, nachdem sie das überlebt haben, gingen die Seelen wieder zurück. Nein, aber das heißt, und das 70 Seelen, warum schreibt 70 Seelen? Warum nicht 70 Personen oder Menschen? Oder? Nachdem ich was jetzt euch versucht habe, deutlich zu machen. Jetzt, warum gingen sie dahin?
Weil sie abhängig waren vom Leben, vom Essen.
Ja, weil was trieb sie nach Ägypten? Hunger. Und was haben sie dann bei Josef gekriegt? Korn, Brot. Und darum heißt es, in ihrer Bedürftigkeit gingen sie nach Ägypten, denn wenn sie nicht gegangen wären, wären sie verhungert. Darum wird in diesem Kontext dann was genommen? Nefesh.
Wobei wir in unserem Sprachgebrauch schon Seele als Synonym für Menschen nehmen.
Ja, das machen wir.
Das ist ja ein 1000 Seelen-Dorf.
Ganz genau. Sogar unbewusst machen wir das. Ja. Aber das, wir nehmen eben Synonyme für Menschen, aber das, dahinter steckt eigentlich diese Bedürftigkeit des Menschen, ja, im Fokus. Und darum jetzt, lobe den Herrn, meine Seele. Warum denn? Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Denn der hat mich erlöst, der hat mich gerettet. Der hat all meine Bedürftigkeit gestillt. Darum lobe den Herrn, meine Seele. Und die Selbstseelsorge, die David permanent macht, er sagt, Seele, vergiss nicht, dass der Herr für dich sorgt. Vergiss nicht, er ist der, der deine Bedürfnisse stellt. Geh zu ihm. Das ist die beste Selbstsorge, die es gibt. So, das heißt, er sagt sich selbst, er sagt nicht einen Teil deiner Seele. So, der Geist sagt der Seele, hey Seele, jetzt komm, zieh mich nicht so arg runter. So. Nein, er sagt David, bezeichnet sich als einen bedürftigen Menschen. Er sagt, hey, ich will nicht vergessen, dass Gott all meine Bedürfnisse stellt. So, darum setzt er all seine Hoffnung auf ihn. Er hat ihn gemacht, er hat ihn geschaffen und somit ist er auch der Einzige, der in der Lage ist, seine Bedürfnisse zu stillen. Also ist ein Lebewesen. Das ist Seele. Das heißt bedürftig. Bedürftig. Nach der Pause machen wir nochmal eine Runde.